Kapitel 3 Akon 1 Kristallpalast 4. Juni 1402 NGZ Dumpfe Schläge wie von entfernten Explosionen ließen Shallowaynes zusammenfahren. Der Anschlag galt also nicht nur ihm, es steckte mehr dahinter. Aber noch einmal würden sie ihn nicht überrumpeln. Aus den Beständen des letzten Einsatzes suchte er eine Sprengfalle und einen transportablen Schutzschirmprojektor mit autarker Energieversorgung heraus. Damit sicherte er den Zugang zu seinem Apartment. Ein kurzer Check bestätigte, dass die Energiemodule mindestens 10 Stunden überbrücken konnten. Als nächstes versuchte er, den Intercom im Vorraum zu aktivieren, doch das Gerät blieb tot. Die Angreifer hatten ganze Arbeit geleistet. Der Intercom wäre unverfänglich gewesen, das Gerät hätte jedermann einschalten können, wenn er jedoch seinen persönlichen Armbandcom verwendete, würden sie sofort daraus schließen, dass ihr Opfer noch am Leben war. Aber dieser Kralasenenbande wollte er es so schwer wie möglich machen. Er starrte auf das Gerät. Mitnehmen oder nicht, das war die Frage. Einer Gruppierung, die eine der bestgesicherten Ebenen des Kristallpalastes hineinspazierte, ohne aufgehalten zu werden, traute er auch zu, dass sie seinen Armbandcom orten und verfolgen konnte. Er gönnte sich 2 Zentitontas unter der Hochdruckdusche. Dabei achtete er auf die Wassertropfen, die auf seiner Haut zerplatzten. Einer, 100, 10.000, Millionen. Seine Gedanken beruhigten sich. Er konnte ohne weitere Informationen doch nur spekulieren, was der Hintergrund des Anschlags war, und grundlose Verdächtigungen führten zu nichts. Deshalb konzentrierte er sich auf jene Aktivitäten, die er in diesem Augenblick ausübte. Er hörte auf das feine Singen des Heißlufttrockners, das nur einmal von einer Explosion übertönt wurde. Er steckte die Finger in die Dose mit Heilsalbe, mit der er die Wunde am Oberschenkel verarztete, und versuchte, ihre heilende Wirkung zu spüren. Jeden Ausrüstungsgegenstand, den er sich zurechtlegte, betastete er, als ob er ihn noch nie gesehen hätte. Er verwendete eine Achtsamkeit auf ihn, als sei er das wertvollste Stück der Welt. Er lud die Sträger nach und steckte sie zusammen mit dem Dagor-Schwert in den Gürtel, ehe er sich den bodenlangen, schwarz geschuppten Ledermantel umwarf. Zuletzt legte er zögernd den Armbandkomm an. Am Eingang blieb er stehen, presste sein Ohr an die Tür und lauschte. Von Kampflärm oder gar Explosionen war nichts mehr zu hören.
»Was soll's?« sagte er halblaut, um sich selbst zu beruhigen. »Ab jetzt müssen sie mich erst kriegen.«
Das Erste, was Shallowayne bemerkte, war die Notbeleuchtung. Die Geheimdienstzentrale schlief nie, genauso wenig wie der Kristallpalast und wie Akon I selbst. Das Zentrum des Imperiums pulsierte Tag und Nacht, denn auf tausenden seiner Welten herrschte immer Tag. Auf 400x200 Metern war in der Zentrale alles versammelt, was den Imperator schützte oder mit Informationen versorgte. 200 Kralasenen arbeiteten rund um die Uhr. Noch einmal so viele gehörten zum technischen Personal und den Wartungsmannschaften. Die Kommandozentrale umfasste neben einem Trainingszentrum für die Agenten einen Hangar mit Atmosphärengleitern und Leka-Disken, Waffendepots, Transmitter und eine eigene Positronik samt Kontrollzentrum. Die Apartments der anderen 11 Kralasenen des engsten Kreises um Imperator Bostich waren strategisch über den gesamten Bereich verteilt. Er hatte nie viel Wert auf ein enges Verhältnis zu ihnen gelegt, dazu waren ihre Aufgabengebiete zu unterschiedlich. Es hatte ihn nicht einmal interessiert, wo genau ihre Wohneinheiten lagen, trotzdem hatte er genügend Informationen über jeden von ihnen gesammelt. Shallowayne zuckte mit den Schultern. 2 akustische Befehle später blendeten die Optiken der Augenimplantate den optimalen Weg zu den anderen als 3D-Projektion in seinem Gesichtsfeld ein. Rote Rechtecke zeigten die Apartments an, quer über die Geheimdienstzentrale verstreut, genau wie er vermutet hatte. Verwundert stellte er fest, dass ihm niemand auf dem Weg begegnete. Er kam an offiziellen Räumen wie einem Besprechungsraum des Zeremonienmeisters vorbei, aber nicht einmal dort fand er Leute. Die gesamte Ebene wirkte abgeschottet und verlassen, als liefe sie im Stand-by-Modus.
»Konzentriere dich auf den Alltag«, murmelte er. »Denk nicht darüber nach.«
Verbissen setzte er einen Fuß vor den anderen, bis er das Apartment des ersten Bluthundes erreichte. Der Eingang war aufgesprengt worden, die Überreste des Schotts hingen zu beiden Seiten herunter. Eine automatische Löschvorrichtung hatte den Schwelbrand gelöscht und unter einer dicken Schaumschicht begraben. Trotzdem stank es nach verschmorten Kabeln und Plastik. Shallowayne ging in Deckung. Die Streger glitt wie von selbst schussbereit in seine rechte Hand. Langsam, immer wieder nach hinten und zur Seite sichernd, arbeitete er sich in dem engen Gang vor. Glosende Kästen, Einschusslöcher und zentimetertiefe Gräben in den Wänden zeugten von einem Kampf, der über längere Zeit mit großkalibrigen Strahlwaffen geführt worden war. Das hegte in ihm die Hoffnung, dass der einbeinige Grudruck überlebt haben könnte. Die rauchenden Überreste eines Schutzschirmprojektors vor dem Wohnraum machten sie jedoch zunichte. Von Grudruck war außer der metallenen Beinprothese, die er seit einem Einsatz gegen Treitor-Truppen trug, nur ein schwarz gefärbtes Gerippe übrig. Das verwunderte nicht, denn die Explosion des Schutzschirmgenerators war so heftig gewesen, dass sogar Teile der Wände geschmolzen waren. »Nicht denken«, befahl er sich, aber keine Konzentrationsübung des Dagor konnte ihn davon abhalten. Die Angreifer waren bei Grudruck nach dem Motto »nicht kleckern, sondern klotzen« vorgegangen. Verwertbare Spuren, die auf ein Motiv oder gar einen Hinweis auf die Täter schließen ließen, gab es auch in diesem Apartment nicht. Langsam wurde ihm klar, dass er in jedem Fall zu spät kommen würde und wahrscheinlich keiner der 11 Elite-Kralasenen mehr am Leben war.